Was sind eigentlich deine USPs? Wofür stehst du? Was machst du genau? Wie machst du das? Wie machst du es anders als andere? Für was stehst du, worüber auf diese Art und Weise niemand anders stehen kann? Und wenn man das immer so ein bisschen nochmal eine Ebene tiefer fragt und nochmal eine Ebene tiefer fragt, dann kommt man am Ende auf das, wo man sagt, wofür stehe ich eigentlich? Was ist das Besondere an mir?
Besser gründen, der Podcast von fürgründer.de. Thema in dieser Folge: Warum Thought Leadership für GründerInnen so wichtig ist, mit Kommunikationsexpertin Marie Fabjunke. Und hier ist euer Host und Fürgründer-Chefredakteur René Klein.
Willkommen beim Podcast von fürgründer.de. Diese Folge ganz besonders aufgenommen auf der Hinterland of Things hier in Bielefeld. Und mit mir auf der Hinterland of Things und damit heute zu Gast im Podcast von fürgründer.de Marie Fabjunke. Marie blickt auf viele berufliche Stationen rund um Kommunikation zurück. Sie war unter anderem bei ProSiebenSat.1, Project A Ventures, bei der Scout24-Gruppe, bei Target Global und hat dann 2020 selbst gegründet, und zwar Cosmic Partners. Ein Unternehmen, das Startups und VCs bei PR und IR, also Investor Relations und Public Relations, unterstützt. Hallo Marie.
Hallo, danke für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein.
Marie, unser Thema heute ist Thought Leadership. Zunächst erstmal die Frage, was ist für dich Thought Leadership und was ist es auch nicht?
Das ist natürlich eine große Frage und da gibt es sicherlich auch nichts, was in Stein gemeißelt ist. Ich kann mal sagen, was so unsere Perspektive ist und wie wir zu dem Thema mit unseren Kundinnen und Kunden arbeiten. Thought Leadership ist am Ende etwas für das, was du stehst als berufliche Person, als Experte, als Mensch, wo du Themen vordenkst, Themen vorgibst, quasi eine Autorität, eine Referenz in deinem Bereich bist. Also Thought Leadership, sagen wir immer, sind Themen, über die du besser sprechen kannst als jemand anders. Mhm. Topics you can talk about better than anyone else. Und das sind natürlich meistens fachliche Themen, das können Branchenthemen sein, das können technologische Themen sein, es können aber auch bestimmte Perspektiven oder Angles auf Themenbereiche sein. Und jeder, also Thought Leadership klingt ja sehr groß und wir merken oftmals, ist da auch so eine Hemmschwelle, dass man sagt, ach, ich bin ja kein Thought Leader, ich habe ja kein Buch geschrieben, ich habe keinen Preis gewonnen für irgendwas. Und Thought Leadership ist aber schon etwas, wofür ich glaube oder wo wir glauben, dass jeder auf eine gewisse Art und Weise für etwas stehen kann. Und das ist dann halt die große Frage, dass man sagt, wofür stehst du, womit kennst du dich aus, wo hast du Einblicke, wo hast du Points of View, das ist Thought Leadership.
Und wogegen würdest du es dann abgrenzen? Also was wäre dann noch nicht Thought Leadership? Also wenn ich mir jetzt auch manche LinkedIn-Profile auch von CEOs oder Vorständen anschaue, die dann, naja, posten, was sie gerade im Urlaub machen und so weiter. Das wäre es dann auf jeden Fall nicht.
Ja, also Thought Leadership braucht schon eine gewisse Substanz und eine gewisse Art von Fundament, Expertise, exklusive Einblicke, Informationen, die dem Ganzen eine gewisse Autorität und auch Tiefe geben. Und natürlich hat Thought Leadership auch mit Personal Branding zu tun, weil natürlich Thought Leadership von Personen gelebt und gezeigt wird. Das heißt, das hat immer auch mit der Person zu tun. Aber Personal Branding, das ist vielleicht so ein bisschen die Abgrenzung. Personal Branding kann auch, du kannst auch als Personal Brand die Art und Weise, wie du kommunizierst, wie du auftrittst. So eine Brand hat ja verschiedene Facetten. Aber wenn du als Experte, als Autorität, als jemand von Gewicht in deinem Bereich angesehen werden willst, dann ist Thought Leadership auf jeden Fall elementar für dein Personal Branding.
Da hast du ja gerade auch schon beschrieben, dass viele da so eine gewisse Skepsis haben und ganz pauschaler Einwand, ich habe ja gar kein Buch geschrieben, wie kann ich jetzt hier Thought Leader sein? Bevor wir darauf eingehen, wie man das aufbaut und warum man vielleicht auch kein Buch schreiben muss, vielleicht erstmal die Motivation. Also warum ist das aus deiner Sicht jetzt so wichtig? Wobei kann mir das konkret helfen? Mhm. Was sind die Benefits?
Das ist natürlich eine Frage, die mit der wir uns jeden Tag beschäftigen. Wir arbeiten ja mit VCs, wir arbeiten mit Startups, mit Tech-Unternehmen. Und beim ganzen Thema Reputationsaufbau, Brandaufbau und so weiter, bin ich oder sind wir der Meinung, dass Thought Leadership von den Personen, die für diese Unternehmen stehen, ein unabdingbarer Teil der Gesamtbrand, der Gesamtreputation geworden ist. Denn es ist heute vielleicht sogar mehr als sonst People follow people. Das heißt, in einer Welt, in der es immer mehr Informationen, Kommunikation, auch Neues gibt. Wir leben alle von einem Overflow von Eindrücken, Informationen, schauen Menschen auf Menschen und hören, was Menschen zu sagen haben. Das heißt, wir sind überzeugt, dass in diesen Zeiten der Aufbau von persönlicher Thought Leadership, Personal Brands auch immer entscheidender ist, um herauszustechen, um Position zu zeigen, um auch Vertrauen aufzubauen, weil am Ende vertrauen Menschen Menschen und weniger Marken. Also wir glauben, dass heute more than ever ist es wichtig, das ganze Thema Thought Leadership für Personen aufzubauen.
Ich kann mir auch vorstellen, weil du gerade gesagt hast, Menschen vertrauen eher den Menschen als den Marken, gerade bei jungen Unternehmen und Startups, gibt es ja auch noch keine Marke. So, das heißt, die muss ja erstmal aufgebaut werden und da könnte, wenn ich jetzt das weiterdenke, Thought Leadership ein Weg sein, das vielleicht A, günstiger und schneller zu tun, weil ich fokussiere mich ohnehin auf eine Expertenrolle, auf Personen, was mir dann auch im Vertrieb hilft.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, gerade bei Early-Stage-Companies. Der ganze Brand-, Reputations-, Markenaufbau geht da ganz stark von der Gründerin oder vom Gründer aus. Denn natürlich hast du gesagt, vielleicht noch gar nicht so ein richtiges Produkt im Markt, vielleicht gibt es noch gar keine Marke, es gibt auch noch gar nicht so richtig Traction, es gibt gar nicht so, weil es ja sehr, sehr Early Stage ist. Das heißt, viel von dem, was du aufbaust als Marke, als Reputation, ist getrieben von den Gründerinnen und Gründern. Und der Purpose und das Ziel und wofür stehen wir, warum machen wir das? Also gerade in dem Bereich ist es ganz, ganz entscheidend. Und auch vor allem Richtung Investoren, Richtung Fundraising, weil wir natürlich wissen, Investoren wetten auf Personen auch, gerade im Early Stage. Da sagt man ja auch oft, die Idee, das Produkt schauen wir uns auch an, aber vor allem geht es um die Personen, die wir sehen. Und da die Reputation aufzubauen, das Vertrauen aufzubauen, ist ganz, ganz entscheidend, gerade für Early Stage Companies auf jeden Fall.
Dann sprechen wir jetzt über das Wie. Also wie baut man Thought Leadership systematisch auf? Vielleicht, bevor wir dann ins Detail gehen, kannst du kurz so, ich weiß nicht, ob man von Schritten oder von Aspekten, von Elementen sprechen kann, aber was gehört aus deiner Sicht wirklich dazu? So High Level erstmal kurz.
Also ich glaube am Anfang, es gibt, würde ich sagen, zwei Seiten davon. Einmal gibt es so diese Introspection-Seite, wo man sich etwas mit sich selbst beschäftigt. Und dann gibt es den Blick nach außen oder den Blick von außen, weil man natürlich die Thought Leadership nicht für sich aufbaut, sondern du machst das ja, um bei jemand anders etwas zu bewirken, bei jemand anders etwas für etwas zu stehen. Und diese beiden Prinzipien muss man erstmal einen Schritt zurückgehen und für sich das Ganze ja etwas strategisch, systematisch betrachten. Und da geht man dann so vor, oder wir gehen da so vor, dass zum Beispiel bei der Introspection geht's dann darum, was sind eigentlich deine USPs? Wofür stehst du? Was machst du genau? Wie machst du das? Wie machst du es anders als andere? Was bringst du oder was, für was stehst du, worüber auf diese Art und Weise niemand anders stehen kann? Und sich diese Fragen wirklich da teilweise auch mal eine Ebene tiefer zu gehen. Wir arbeiten zum Beispiel viel mit Investoren, aber auch mit Startups. Und wenn wir mit Investoren sprechen, ist zum Beispiel oft, also so ein Klassiker, was ist das Besondere an dir als Investor? Was ist im Vergleich zu allen anderen? Das sagen viele, ich bin Founders First. Der Founder steht für mich an erster Stelle. Ich möchte derjenige sein, bei dem als erstes das Telefon klingelt, wenn es ein Problem gibt. Das bin ich. Das bin ich für mich. Das ist das Besondere an mir. Das sagt aber jeder. Und das mag sicherlich auch so sein, aber da gibt es sicherlich noch eine tiefere Ebene. Warum rufen die dich an? Weil du vielleicht die richtigen Leute kennst, weil du für die eine Art Coach oder mentaler Support bist. Rufen die dich an, weil du eine Fachex. Also, dass man das immer noch mal ein Level tiefer geht und sagt, warum stehe ich für das? Warum bin ich an der Stelle besonders? Und was mache ich anders als andere an der Stelle? Und wenn man das immer so ein bisschen noch mal eine Ebene tiefer fragt und noch mal eine Ebene tiefer fragt, dann kommt man am Ende auf das, wo man sagt, wofür stehe ich eigentlich? Was ist das Besondere an mir? Und da gibt's dann verschiedene Levels. Da kann man sagen, gibt es gewisse Assets, USPs, die ich mitbringe, die gewisse Branchen, Fachexpertise, andere Erfahrungen. Also, dass man sich für sich einmal ganz klar definiert, was sind eigentlich meine USPs, wofür stehe ich und das Ganze auch auf einer tieferen Ebene.
Mit Beweis eben auch. Ne?
Also genau.
Dieses Thema, klar, ich bin hier Founders First oder wir sind besonders innovativ. würde ich jetzt aus Startup-Sicht natürlich immer sagen, aber das hilft ja nichts, weil das sagen tatsächlich alle. Und da dann so tief zu bohren, so wie du es gerade beschrieben hast, dass ich das wirklich beweisen kann.
Genau, und das ist zum Beispiel eine Exercise, wo man sagen, was sind die Proof Points? Dafür stehe ich und das sind meine Proof Points. Das können Zahlen, Daten, Fakten sein, das können Anekdoten sein, das können also, dass man sagt, okay, und man exerziert das einmal für sich so durch, dass man selber möglichst gut versteht, wofür stehe ich eigentlich? Mhm. Und das ist dann so ein bisschen dieser interne Prozess, auch ein bisschen Selbstfindungsprozess, wo jemand wie wir so ein bisschen dabei hilft, die richtigen Fragen zu stellen. Mhm. Und dass man da für sich diese Klarheit gewinnt. Ich glaube, das ist der erste Schritt für sich, diese Klarheit zu gewinnen. Wofür stehe ich? Und was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Warum mache ich das so? Das wirklich, wirklich, möglichst gut für sich selbst zu beantworten. Mhm. Und der zweite Teil schließt sich so ein bisschen, oder was sich so ein bisschen daran anschließt, ist, dass man sagt, wie möchte ich, wie kommuniziere ich, was ist meine Art? Also das Wort, wofür stehe ich, und das How, das gehört auch immer so ein bisschen zur Personal Brand, zum Thought Leadership. Wie erzähle ich? Bin ich jemand, der Geschichten erzählt? Bin ich jemand, der data-driven ist? Also dass man das für sich einmal klar macht. Und das ist dieser Bereich der Introspektion. Und dann habe ich ja, gibt so quasi die andere Seite, das ist, du machst das ja nicht für dich, also auch für dich, weil das natürlich auch gut ist, für sich selber diese Klarheit zu gewinnen. Und gleichzeitig machst du das ja, um da draußen für etwas zu stehen. Und zwar für andere, für deine wichtigsten Stakeholder. Sagst du, für wen bin ich Thought Leadership? Ja, ich bin das für meine Kunden, weil ich sag mal, ich habe ein Cybersecurity Startup, jetzt random Beispiel. Ich möchte mich positionieren als jemand, der Thought Leader, Vordenker, Experte ist für Cybersecurity in diesem und jenem Bereich, weil das bei meinen Kunden Vertrauen schafft, dass meine Lösung funktioniert. Dann hast du auch vielleicht andere Stakeholder, für die du für etwas stehen bist, für deine Mitarbeitenden, für deine Talente, die für dich arbeiten, für deine Investoren. Also das ist so dieser Bereich, der schaue ich mir mal meine Audiences an, meine Stakeholders, wer ist das, wer ist für mich wichtig und wer möchte ich für diese Leute sein? Mhm. Und das kann natürlich auch variieren. Das heißt, für deine Mitarbeitenden bist du vielleicht eine Leadership-Figur, bist du vielleicht ein Role Model, für deine Kunden bist du ein Experte für gewisse Themen, Technologien. Und so merkst du dann, dass du eigentlich verschiedene Facetten auch hast für das, wofür du stehst. Und dann hast du ein Thought Leadership. Am Ende ist das ein Profil. Du bist nicht nur Thought Leader für eine Sache, sondern du stehst für Cyber Security im Bereich, I don't know, im speziellen Bereich. Du stehst für eine gewisse Art von Leadership-Stil, für eine gewisse Art von Kultur. Du stehst für gewisse Werte. Und genau, durch diese Exercise, die man macht, wenn man sich fragt, wer sind meine wichtigsten Stakeholders, Audiences, wer möchte ich für sie sein, kommt quasi dieses zweite Level dazu. Und dann legt man das übereinander und sagt dann, okay, und das ist dann mein Profil. Es klingt jetzt fast etwas kompliziert, aber am Ende ist es sehr, sehr naheliegend. Und man hat dann am Ende eine sehr schöne Sache, die auch sehr authentisch ist. Und ich glaube, das ist so ein wichtiger Punkt, eine Personal Brand, ein Thought Leadership Profil muss authentisch sein.
Wäre gleich noch eine Anschlussfrage, was quasi so Rahmenbedingungen dafür sind. Authentizität hast du gerade genannt. Mhm. Ich würde noch einmal kurz zurückgehen. Du hast gerade von verschiedenen Stakeholder-Gruppen gesprochen, die ich bedienen kann. Was mir da durch den Kopf ging, ist, schaffe ich das gleichzeitig oder kann das vielleicht auch je nach Phase mal unterschiedlich sein? Also sagen wir mal, jetzt ist für mein Startup vielleicht wichtig, Kunden zu gewinnen. Dann fokussiere ich mich sehr, sehr stark darauf, Beiträge zu diesem Thema zu platzieren. Dann komme ich irgendwann ins Fundraising. Okay, da muss ich vielleicht ein bisschen switchen. Und jetzt wollen wir eigentlich gerade auch skalieren und massiv recruiten. Dann gehe ich ein bisschen stärker dahin. Oder glaubst du, man kann auch diese drei Sachen komplett balancieren und gleichzeitig fahren? Was ist da so deine Erfahrung?
Also im Grunde muss natürlich das, was ich für verschiedene Personen oder Stakeholdergruppen bin, das muss holistisch und irgendwie zusammenpassen. Das, am Ende muss das als Gesamtheit ein glaubwürdiges, in sich starkes Profil sein. Und das muss im Kern zusammenpassen. Und gleichzeitig ist es genauso, wie du sagst, du bist nicht immer alles für alle zur gleichen Zeit und musst du auch gar nicht sein. Und dann kannst du zum Beispiel sagen, wenn du einmal für dich das definiert hast, wer bin ich für meine Stakeholder, wofür stehe ich, und hast dir so eine Art, ja, so ein Core Positioning aufgebaut, so nennen wir das, so ein Positioning. Und darauf entwickelst du ein sogenanntes Playbook. Das heißt, wie fülle ich meinen Thought Leadership Approach mit Leben? Und der richtet sich dann tatsächlich danach, was sind denn genau meine Ziele, die ich gerade verfolge? Also zum Beispiel, ich habe gerade eine große Finanzierungsrunde geraced. Wir möchten jetzt hiren, wir möchten Talente für uns gewinnen. Ich sage, lass uns mal jetzt so ein bisschen darüber sprechen, wie wir hier zusammenarbeiten als Unternehmen, welche Werte uns wichtig sind, welche Opportunity wir gemeinsam verfolgen. Und so kannst du dann, wenn du dir so ein Playbook machst oder so eine Roadmap machst, kannst du die verschiedenen Themen ja entsprechend spielen. Mhm. Und da kommst du dann am Ende auf die Gesamtnarrative an. Das muss man dann gut orchestrieren und glaubwürdig zusammenspielen.
Dieser Podcast wird präsentiert von der KfW Bankengruppe. Ob Sie gründen oder in ein bestehendes Unternehmen einsteigen, Fördermittel der KfW erleichtern Ihnen die Existenzgründung und Ihre ersten Jahre der Selbstständigkeit. Finden Sie die passende Förderung und lassen Sie sich von anderen Vollblutunternehmerinnen und Unternehmern inspirieren. Unter kfw.de/gründen und kfw.de/nachfolge. Alle wichtigen Infos dazu finden sich auch in den Shownotes dieser Folge.
Authentizität hast du genannt, als so vielleicht eine Leitplanke für das Thema oder für meine eigene Positionierung und das, was ich mir da zusammengestellt habe. Gibt es noch so ein paar grobe Rahmenbedingungen, die unbedingt da sein müssen, damit das dann auch verfängt und das erfolgreich sein kann?
Also es muss irgendwo ein Edge haben. Es muss irgendwo, das haben wir ja quasi in dem, versuchen wir damit zu erreichen, dass man quasi immer eine Ebene tiefer fragt und wirklich etwas rauszufinden, was besonders ist. Es muss irgendwie ein Edge haben, es muss authentisch sein. Ich glaube, das sind die Hauptsachen, weil ich denke, wenn es nicht authentisch ist, ist es nicht stark, sowohl also vom Inhaltlichen her und von der Art und Weise her. Das glaubt einem am Ende kein Mensch, wenn man es selber nicht glaubt. Und Authentizität, ein Kernelement dafür, dass es funktioniert. Und was, glaube ich, genauso wichtig ist, man muss es machen. Also eine Personal Brand oder Thought Leadership, das muss man mit Leben füllen. Also diese ganze Exercise, die ich gerade besprochen habe, dass man sagt, ich führe mich mir vor Augen, wer bin ich, wofür stehe ich? Ich habe jetzt eine genaue Idee davon, wen möchte ich erreichen, womit möchte ich die erreichen? Dann hat man das alles für sich super sortiert. Wir machen dazu eine schöne Präsentation, steht das alles drin, ist total toll. Dann hat man einen Textbook-Approach. Aber wenn man das nicht mit Leben füllt, nicht rausgeht, dann führt es am Ende zu nichts. Ja? Und das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
Ich würde, glaube ich, auch der Opening Speech machen ist, wir wollen nur besser. Insofern sprechen wir über das Machen, weil du hast genau beschrieben, ich habe jetzt hier das alles festgelegt, in meinem Kopf ist alles klar. Wie gehe ich denn raus? Wo gehe ich raus? Ich meine, klar, LinkedIn fällt erstmal sofort ein, vielleicht auch hier die Hinterland. Wie finde ich jetzt aber die Kanäle, die wiederum auch zu mir passen oder zu dem, was ich hier erreichen möchte? Wie gehe ich davor?
Ja, das ist dann natürlich auch Teil dieser strategischen Exercise, die wir machen, wo wir sagen, erstmal, wen möchte ich erreichen? Das geht sehr viel aus natürlich von den Audiences, von den Zielgruppen. Wen möchte ich erreichen und auf welchen Kanälen und Plattformen treffe ich die? Geht es mir um Investoren? Da gibt es ganz bestimmte Art von Kommunikationskanäle, die wichtig sind. LinkedIn, hast du gerade gesagt, würde ich sagen, ist für die VC- und Startup-Branche einer der absolut zentralen Kommunikationskanäle. Aber wenn es zum Beispiel auch vielleicht um Kunden geht oder auch um gewisse Art von Talente, vielleicht eher technische Talente, naturwissenschaftliche Talente, gibt es vielleicht nochmal ganz andere Kommunikationsmedien und Plattformen, die wichtig sind. Und davon leitet sich das natürlich ab, dass man sagt, wen möchte ich erreichen und wo treffe ich auf diese Leute kommunikativ. Das ist wichtig. Und dann hängt es noch davon ab, Thema Authentizität, was liegt mir? Also ich bin total ungern auf der Bühne, ich fühle mich da nicht wohl, ich sitze nicht gern im Rampenlicht. Dann sagt man, okay, vielleicht ist dann sowas wie ein Podcast-Interview, wo du quasi in der vermeintlich persönlicheren, kleineren Situation bist und einfach ein Gespräch führst und das dann aber später sich andere anhören können und du fühlst dich damit wohler, dann ist es vielleicht das eher dein Kommunikationskanal. Und ich glaube, so findet sich für jeden, also einmal wie gesagt, gucken, wen erreiche ich womit und dann auch, was entspricht auch meiner Art zu kommunizieren, wo kann ich auch ich selbst sein, wo kann ich, wie ich selbst kommunizieren, das muss man dann auch für sich rausfinden. Und unsere Erfahrung ist oder meine Erfahrung ist, ich mache jetzt seit über 20 Jahren PR, es gibt das für jeden. Also jeder findet seine Kommunikationsform, seine Kommunikationskanäle. Ich höre das oft, ich bin nicht so der PR-Typ und ich mag das eigentlich gar nicht. Ich stehe nicht gerne im Mittelpunkt. Und dann sagt man, okay, vielleicht, oder vielleicht schreibst du gerne. Ja, dann musst du gar nicht auf die Bühne oder musst gar nicht mit jemandem sprechen, sondern du schreibst das in Worten auf einem Blog oder bei Gastbeiträgen. Also so bin ich überzeugt, gibt es das für jeden. Und dann liegt es daran, an jemandem wie uns zum Beispiel, das gut zu orchestrieren, dass man sagt, okay, also da erreichst du deine Leute, die dir wichtig sind, deine Stakeholders. Das ist die Art und Weise, wie du gern kommunizierst. Und dann machen wir daraus so eine Art Playbook, dass man so könnte dein Thought Leadership Playbook aussehen. Und dann muss man sicherlich auch, und da kommen wir wieder zum Machen, was kannst du auch wirklich realisieren und mit Leben füllen? Wenn man jetzt so was super ambitioniertes Programm sich aufschreibt, wo man sagt, ich mache jetzt das, das, das und das und dreimal die Woche auf LinkedIn und ich schreibe einen Blogpost, vielleicht hält man es 3 Wochen durch und dann schafft man es einfach nicht mehr, weil man sich irgendwie auch zu viel vorgenommen hat und dann sind wir mit dem Machen schon wieder am Ende und das ist vielleicht auch ein weiterer Punkt, Consistency. It takes time. It takes time to build thought leadership. It takes time to build a reputation. Du musst das dann erstmal eine Weile machen, damit du siehst, was verfängt und was bei deinen Zielgruppen ankommt und wiederholen und Themen immer wieder spielen. Da darf man dann nicht zu ungeduldig sein, glaube ich. Also wenn man sagt, ach, ich habe das jetzt gemacht, 6 Wochen, ich bin immer noch kein Thought Leader, es funktioniert nicht, ich höre wieder auf. So ist es leider nicht.
Wichtige Frage, ne? Wie lange dauert, also die ich mir vorstellen kann, die dann häufig gestellt wird, okay, wie lange dauert es, damit ich dann im Prinzip sehe, dass ich, weil klar, du hast beschrieben, es ist ein Invest, über LinkedIn kann man ja ganz eigene Folgen machen, was es da überhaupt braucht und wie lange es auch dauert, bis man dort eine gewisse Traktion hat und auch tatsächlich Sichtbarkeit gewinnt. Also die Frage, wann lohnt sich das oder wie viel muss ich reinstecken, damit es sich lohnt, ist das die richtige Frage? Und kannst du die Frage beantworten?
Also ist auf jeden Fall die richtige Frage, weil du ja natürlich nur etwas machst, was sich für dich lohnt. Dann sagst du, alle sind viel beschäftigt, als Gründer bist du viel beschäftigt, als Investor bist du viel beschäftigt und hast natürlich ganz viele andere Themen auf der Agenda. Und zwar nicht nur deine Personal Brand oder dein Reputationsaufbau oder dein Thought Leadership, sondern das sagst du, das muss ich ja machen als eins von vielen Dingen. Das heißt, das ist schon eine absolut berechtigte Frage, wie viel muss ich investieren und was kommt am Ende dabei raus? Und ich halte das auch für sehr, sehr gut, dass man sich das vor Augen führt und dass man auch von Anfang an zum Beispiel sagt, so viel kann ich investieren. Also das machen wir zum Beispiel auch, Thema LinkedIn hast du gerade angesprochen, ist halt unabdingbar, dass du eine Strategie hast für LinkedIn. Wofür möchte ich auf LinkedIn stehen? Was sind meine Themen? Und dann sagen wir auch, wie viel Zeit kannst du erstmal aufbringen die Woche? 2 Stunden, 4 Stunden die Woche. Fangen wir erstmal damit an. Und dann sehen wir, was man daraus machen kann. Und wie gesagt, LinkedIn, du hast es gerade angesprochen, ist eigentlich ganz charmant, weil man da eigentlich relativ schnell sieht, was funktioniert. Also das ist das Dankbare daran. Das ist zumindest unsere Erfahrung. Wenn wir mit Investoren und Gründern zu einem LinkedIn Thought Leadership Profile arbeiten, dass man sagt, das ist jetzt dein Playbook, spiel das jetzt mal 2 Monate, 6 Wochen. Und der Algorithmus belohnt die Konsistenz, der Algorithmus belohnt diese Art von Kommunikationsverhalten und du siehst relativ schnell das, was passiert, was dann natürlich auch motivierend ist. Und da kann man es schnell sehen. Es gibt andere Sachen, da brauchst du länger. Also alles, was Earned Media ist, wo man natürlich pitcht bei Medien, bei Konferenzen, bei Podcasts. Dadurch, dass es Earned ist, muss man natürlich erstmal warten, wird mein Pitch angenommen? Wann kann ich sprechen? Wann bin ich dabei? Und das hat man ja nicht immer alles selber in der Hand. Und das kann dann schon mal ein bisschen länger dauern. Und da ist dann auch Geduld gefragt und auch zum Beispiel jetzt, wie gesagt, Earned Media, dass man sagt, man möchte mit gewissen Journalisten über gewisse Themen sprechen, sich da positionieren. Wenn man vielleicht ein Gespräch mit dem Journalisten hat, heißt das noch lange nicht, dass dazu direkt die entsprechende Story erscheint mit den Themen, die ich mir wünsche. Also da ist schon LinkedIn oder alles, was Owned und Social Media ist, kann man selber sehr gut gestalten, hat man sehr gut Grip drauf. Alles, was Earned ist, hat man nicht allein Kontrolle drüber und braucht man etwas Geduld.
Du hast so ein paar Maßnahmen schon genannt, ne? Ein Podcast, auf einer Konferenz, Gastbeiträge, LinkedIn. Vielleicht kannst du einfach noch ein paar exemplarische Maßnahmen, die in dieses Ganze oder auf das Thema Thought Leadership einzahlen. Also was ist so ein Maßnahmenpaket? Klar, man muss sich das dann individuell zusammenstellen, aber da einfach nochmal ein paar Ideen und Inspiration geben für die, die jetzt zuhören. Was kann man tun?
Also grundsätzlich würden wir das immer einteilen quasi in so drei Buckets. Earned, Social, Owned Media. Earned ist alles, wo man pitchen muss. Das heißt, bei einem Podcast sprechen, auf einer Bühne sprechen in den meisten Fällen, mit Medien sprechen. Ja, alles, wo man sich reinpitcht und dann schaut, ob man da quasi die Möglichkeit hat, präsent zu sein. Social Media ist vor allem LinkedIn, sind aber auch andere Kanäle. TikTok, Instagram, also alles, was irgendwie man als Social Media bezeichnen würde. Und Owned Media würde man, das ist quasi deine Website, dein Blog, wobei manchmal die Übergänge zwischen Owned und Social kann man unterschiedlich sehen. Aber das sind so ungefähr die drei Buckets. Und dann muss man sagen, okay, idealerweise orchestrierst du deine Präsenz über alle von diesen Buckets, weil das natürlich dann auch ein Flywheel entwickelt und weil das dann holistisch und ganzheitlich funktioniert. Und wir sagen eigentlich zu jedem, der aus dem Startup-VC-Tech-Ökosystem ist, sei es Gründerin, Gründer, VC, um LinkedIn kommt man eigentlich nicht herum, drumherum. Das braucht man einen Plan. Und es gibt auch viele, die uns sagen, ich bin jetzt nicht unbedingt so begeistert. Ich schaue mir das zwar jeden Tag selber an. Ich finde es irgendwie auch teilweise anstrengend, weil da so viel Neues da draußen ist und so viel schon passiert. Muss ich das jetzt auch noch machen? Und ich würde sagen, in der Branche kommt man eigentlich nicht drumherum. Und dann muss man einfach einen Approach für einen selbst finden, der funktioniert. Earned Media halte ich auch für unabdingbar in gewisser Art und Weise, weil natürlich Earned Media insofern funktioniert, weil das ja die Third Party ist, Third Party Öffentlichkeit, wo du präsent bist, wo du über dich sprichst, was auch eine gewisse Art von Vertrauen und Credibility erzeugt. Also Präsenz in etablierten Medien, Präsenz in Podcasts, auf Bühnen, das erzeugt eine unglaubliche Glaubwürdigkeit und Vertrauen. Und selbst wenn man für sich eine starke quasi LinkedIn-Strategie hat, bist es ja immer du selbst, der spricht. Und auf deiner eigenen Plattform. Und das ist natürlich dann eine gewisse Art von, man findet das ja irgendwie biased, aber wenn du das quasi auf einer externen Earned Media Plattform machst, hat das nochmal einen ganz anderen Effekt. Und hinzu kommt, dass in dem Zuge, wie sich unser ganzes Kommunikations- und Research-Verhalten jetzt verschiebt, man googelt nicht mehr nur, wo man SEA, SEO gemacht hat, um gewisse Art von Präsenz oder auch eine gewisse, ja, was halt auch die Kommunikation auf eine gewisse Art und Weise vorgegeben hat, bin ich überzeugt, dass Earned Media jetzt im Zuge von, dass immer mehr LLMs benutzt werden, um Sachen zu recherchieren, rauszufinden, sich anzuschauen. Earned Media Präsenz wird deine Präsenz bei all diesen LLM-Search-Funktionen, Search-Weisen stark pushen. Weil natürlich von LLMs diese Art von, aus dem Grund, Third Media, Third-Party-Präsenz als ja glaubwürdig gerankt wird, trustworthy gerankt wird und dich dann da in eine bessere Position bringt. Deswegen gerade auch vor dem Hintergrund bin ich überzeugt, dass Earned Media weiterhin einen sehr, sehr wichtigen Platz haben wird für den Aufbau einer glaubwürdigen Reputation. Und das Dritte, was wir jetzt noch haben, ist Owned Media. Das ist quasi deine Website, dein Blog, also alles, was quasi deine eigenen Kommunikationskanäle sind. Das ist oftmals eine gute Möglichkeit, um über größere Themen in einer längeren Form zu sprechen. Also zum Beispiel, das ist ja dein Blog, das ist ja deine Website, da hast du ein bisschen mehr Raum für Tiefe, für Substanz und kannst das dafür nutzen, wenn das Teil deiner Strategie ist. Mhm. Muss es gar nicht sein, aber das ist dafür sehr, sehr gut, ja.
Und es kann dann vielleicht, schließt sich der Kreis, es kann tatsächlich auch ein Buch sein, was man dann vielleicht
genau,
mal
natürlich,
veröffentlicht.
Was ja auch Owned Media ist, genau.
Genau, ne? Und ich glaube, ein cooles Beispiel wäre der Blog von Seth Godin, der ja auch, glaube ich, jetzt 20 Bücher rund um Marketing und so weiter geschrieben hat. Der aber, und dann kommen wir auch wieder zur Konsistenz, ich weiß nicht, seit 15 Jahren jeden Tag einen Beitrag dort veröffentlicht und ja im Übrigen auf Social-Media-Plattformen überhaupt nicht präsent ist, aber eben in seinem Blog Millionen Besucher mittlerweile hat und jeden Tag, ist kein langer Beitrag, sind immer relativ kurze, aber es ist halt jeden Tag und das seit 15 Jahren und hat sich da einfach ja, eine Thought Leadership, glaube ich, mit super harter Arbeit, aber eben auch super erfolgreich aufgebaut. Also auch so kann es funktionieren.
Ja, und da sprichst du jetzt wieder den Punkt Consistency an. Das ist schon, das funktioniert. Also wenn das ist meine Art von Themen, das ist meine Art von Kommunikation und du das einfach konsequent spielst, das schafft auch wiederum eine Art Wiedererkennungswert, Vertrauen, Credibility, das konsequent zu spielen. Das wird belohnt in jeder Hinsicht. Und genau, und dann muss halt, wie du sagst, jeder muss für sich eigentlich so seinen Weg finden. Was sind meine Kanäle? Was ist mein Approach? Und das dann konsequent spielen. Und idealerweise hast du das für dich einmal ausgemappt, quasi, was sind meine Möglichkeiten, welche Kanäle gibt es? Und dann findest du für dich deinen Plan, der gut funktioniert.
Ja, lass uns kurz noch über Herausforderungen sprechen. Mhm. Also haben wir auch schon jetzt teilweise angesprochen, ne, dieses Thema Konsistenz, also dass ich auch durchhalten muss. Was sind so die größten Herausforderungen aus deiner Sicht, um jetzt wirklich nachhaltig Thought Leadership aufzubauen?
Ich würde tatsächlich sagen, die größte Herausforderung ist anzufangen. Also man glaubt gar nicht, wie groß dann auch da die Hemmschwelle ist. Selbst wenn man, also man arbeitet mit jemandem, der sagt, ich möchte, es ist für mich wichtig, Thought Leadership in einem gewissen Bereich aufzubauen, weil er ist ein sehr kompetitiver Bereich, er ist hart umkämpft, alle anderen sind auch präsent. Ich möchte Thought Leadership aufbauen, damit ich einfach als Autorität, als Referenz in meinem Bereich angesehen werde. Also eine ganz starke Conviction. Dann machen wir diese Exercise, also quasi diese Systematik, wofür stehe ich, wer sind meine Audiences. Wir haben quasi das Playbook in place, um dann loszulegen, weil natürlich ist das auch eine Herausforderung für jemanden als Person. I'm putting myself out there. Ich gehe jetzt da raus und sage, ich spreche über Themen, die mir wichtig sind. Und das sind wirklich die Themen, die mir wichtig sind, weil ich habe das für mich ganz klar definiert. Das ist natürlich auch eine gewisse Verletzlichkeit, die das mit sich bringt. Man sagt, ich stelle mich jetzt, ich schreibe jetzt darüber, ich rede darüber, ich sage meine Convictions. Und das braucht man, glaube ich, gar nicht unterschätzen, dass das auch eine gewisse Art Herausforderung ist. Und für jeden. Und da, glaube ich, so ein bisschen die Berührungsängste zu nehmen, die Hemmschwelle zu nehmen, erstmal klein anzufangen, erstmal mit Dingen anzufangen, die gut funktionieren. Und dann kann man ja immer noch das Volume aufdrehen. Also das ist so, was ich also aus der täglichen Arbeit sagen würde, anzufangen. Und gerade wenn man vielleicht sich seine Strategie zurechtgelegt hat, seinen Plan, dann kommt es einem plötzlich so groß vor und quasi schon so wichtig, dass man sich quasi gar nicht traut, erstmal loszulegen. Und wenn es dann läuft und dann dran zu bleiben. Ich glaube, anfangen, dranbleiben. So. As simple as that, ja.
Aber es ist eine Gewohnheit, ne? Gewohnheiten da zu entwickeln. Ja. Diese Habits, ist auch ein wunderbares Buch, ne? Die 1%-Methode. Einfach in kleinen Schritten regelmäßig was zu tun und dann, glaube ich, gehört es dann ganz einfach zum Alltag.
Total. Also wir sagen auch, mach dir einen Kalenderblocker. Also man muss sich da wirklich, wenn das für dich funktioniert oder sag deiner Assistentin oder der Teamkollegin, sie soll dich jeden Montag da und daran erinnern. Oder macht es Teil eurer Team-Meeting-Agenda, dass ihr darüber sprecht, was sind unsere Themen auf LinkedIn. Also wirklich auch so Tools finden, Möglichkeiten finden, die einem erlauben, ermöglichen, das entsprechend umzusetzen. Und was vielleicht auch ganz interessant ist, wenn man mit mehreren Leuten arbeitet, also wir arbeiten ja manchmal auch zum Beispiel in Venture Capital Firms, arbeitest du ja meistens in Partnerships und du baust dann meistens das Thought Leadership nicht nur für eine Person aus oder in einem Team machst du es manchmal nicht nur für eine Person, sondern für mehrere. Das kann auch eine produktive Dynamik erzeugen, ne? Dass nicht nur einer macht, sondern dass die Kollegin das vielleicht auch macht oder der Kollege. Und dass man sich darüber austauscht. Und da haben wir auch schon sehr, sehr positive Erfahrungen gemacht, dass man so ein bisschen auch sich gegenseitig befruchtet, manchmal vielleicht auch sogar ein bisschen gesunde Competition ist, dass man sagt, oh, der Kollege hat jetzt schon gepostet, muss jetzt aber auch machen. Also, dass man dadurch, dass man, wenn man es nicht alleine macht, sondern mit verschiedenen Team-Members, das kann auch eine sehr gesunde Dynamik dann sein.
Dann schließen wir jetzt noch den Bogen zum Anfang. Wir sind ja heute hier auf der Hinterland of Things. B2B steht hier im Fokus. Kann das dort auch funktionieren? Oder ist das da nicht eigentlich, Mensch, es geht um Produkte, um Technik, um die Merkmale, um die Leistung, die ich irgendwie habe? Wie würdest du das einschätzen?
Absolut. Also auch bei B2B, auch bei vermeintlich trockenen, sachlichen, technischen Themen, Story, Narrative, Positioning, Thought Leadership zu den Themen wurde jetzt unglaublich wichtig, weil am Ende verkaufst du deine Produkte an Menschen und kommunizierst an Menschen und das ist egal, was für eine Art von Produkt das ist. Du musst immer versuchen, das mit Leben zu füllen, authentisch, stark, glaubwürdig mit Leben zu füllen und da gehört Thought Leadership einfach dazu und den Aufbau von einer persönlichen Reputation, weil das natürlich auf die Dinge abstrahlt, die du verkaufst und tust. Es muss natürlich deine Personal Brand, dein Thought Leadership muss zu dem passen. Wie gesagt, du bist Cybersecurity-Gründer. Natürlich baust du dann deine Thought Leadership in dem Bereich auf, damit es am Ende auf dein Produkt, deine Company abstrahlt. Also more than ever ist es natürlich für B2B sehr, sehr wichtig. Und oftmals ist das aber etwas vielleicht auch eine härtere Nuss, die man knacken muss, weil man natürlich etwas genauer hinschauen muss. Was ist das Interessante daran? Was ist die Story dahinter? Wie kann man das lebendiger gestalten? Wie gesagt, wenn es ein Lifestyle-Produkt ist, ein neuer Sneaker, eine neue Lemonade, das ist von sich aus irgendwie strahlender.
Bietet auch mehr schöne Bilder, ne?
Genau, mehr ist attraktiver aus verschiedener Hinsicht und manche Dinge muss man halt etwas mehr zum Strahlen bringen, indem man genauer hinschaut und indem man eine Art und Weise findet, wie das ja stark wirken kann.
Zum Abschluss, Marie, dein wichtigster Tipp jetzt an alle die, die das jetzt vielleicht so zum ersten Mal oder die schon ein bisschen auch drüber nachgedacht haben, aber noch nicht so ins Tun gekommen sind. Nochmal da ein Impuls, ein Appell, Leute, auf geht's. Was würdest du ihnen sagen?
Quasi so als how to get started. Ich würde sagen, how to get started, stell dir die wichtigen Fragen. Wofür stehe ich? Worüber möchte ich sprechen? Wie möchte ich wahrgenommen werden? Das muss jetzt gar nicht so sophisticated sein, wie wir das machen mit gewissen, weiß ich, Fragebogen und Workshops und so weiter. Das kann auch jeder einfach für sich machen, sich das mal zu überlegen und zu sagen, wofür möchte ich stehen und für wen und wofür stehe ich glaubwürdig besser als jeder andere? Wofür kann ich besser sprechen als jeder andere? Und dann zu sagen, und was ist eigentlich meine Art und Weise zu kommunizieren? Was gefällt mir? Und dann würde ich sagen, du hast gerade LinkedIn gesagt, ist ein gutes Beispiel. Da kann man schon mal anfangen. Ich würde sagen, wenn du Earned Media machst, brauchst du wahrscheinlich jemanden, der entsprechende Medienkontakte hat und so. Das kann etwas aufwendiger sein. Und Media einen Blogpost schreiben, selber einen Report schreiben, White Paper ist auch aufwendiger. Aber ich würde sagen, LinkedIn hat wahrscheinlich jeder. Dass man sagt, ich fange mal damit an, mir zu überlegen, wer möchte ich eigentlich sein in dieser auf diesem LinkedIn-Kanal, wie möchte ich mich positionieren? Und ich fange einfach mal an zu sagen, einmal die Woche schreibe ich was Relevantes zu dem Thema, das mir wichtig ist. Und wann immer in meinem Netzwerk etwas passiert, was ich relevant finde, kommentiere ich, engagiere ich mich im Gespräch und so weiter. Und wie gesagt, dann wird man schon sehen, dass es an Fahrt aufnimmt. Und ich glaube, das ist was, was wahrscheinlich jeder für sich machen kann, um einfach loszulegen.
Marie, vielen Dank für deine Einblicke und Tipps. Und auch Strategien, wie man quasi sich an das Thema Thought Leadership annähert. Auch warum es wichtig ist. Ich glaube, das haben wir jetzt gut gehört. Es ist, kann einfach, und gerade im B2B, wo ja relativ die Produktmerkmale auch super einfach vergleichbar sind, ne? Also und die Produkte wahrscheinlich auch alle relativ ähnlich, ne? Also es ist gar nicht so ein großer Unterschied häufig. Der Unterschied kann dann eben einfach die Positionierung des Gründers, der Gründerin machen, sodass ich da Vertrauen aufbaue als möglicher Kunde, auch da mehr die Sichtbarkeit dieser Marke oder dieses Unternehmens habe. Also insofern wirklich auch Vorteile. Und oder Recruiting auch, glaube ich, super wichtig, weil sich natürlich Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die sich für das Unternehmen interessieren, auch gucken, wofür steht denn dort der CEO oder irgendwie jemand anders aus dem Board. Also insofern wirklich mit Vorteilen. Aber natürlich Arbeit, Konsistenz, Anfangen, ganz wichtig. Aber ich glaube, mit deinen Tipps wird es einfacher. Vielen Dank.
Vielen Dank. Danke fürs Gespräch.
Danke auch an euch, die ihr zugehört habt. Marie findet ihr natürlich auch auf LinkedIn, wenn ihr Fragen habt oder da noch tiefer eintauchen wollt in die Tipps rund um das Thema Thought Leadership, aber auch Public Relations, Investor Relations, dann folgt Marie einfach insofern und lernt von ihr auch, wie man dort auch an dem Beispiel selbst Thought Leadership aufbaut. Also insofern, glaube ich, auch ganz spannend. Und wenn euch die Folge gefallen hat, lasst uns gerne eine Bewertung da. Empfehlt die Folge auch für jemanden, wenn ihr denkt, das könnte spannend für ihn oder sie sein. Und zuletzt, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, schreibt uns gerne an podcast@für-gründer.de. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.
Das war Besser Gründen, der Podcast von fürgründer.de. Weitere Folgen mit spannenden Gästen findest du auf fürgründer.de/podcast oder du abonnierst uns jetzt hier auf deiner Streaming-Plattform. Du möchtest dein Lieblingsthema hier im Podcast hören? Dann schreibe uns deinen Themenwunsch an podcast@fürgründer.de.